Moin Moin an all unsere Zuhörenden da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist Zeit für eine weitere Folge über Metal und zwar eine besondere Episode. Nach langer Abstinenz haben wir uns wieder nämlich den Interviews zugewandt. Nicht wahr, Doc?
Und wie? Wir haben heute ganz besondere Gäste aus dem Pagan Black Metal Underground, nämlich die Band Tjodrorir. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte mir eigentlich überlegt, wir lassen die das einfach sagen, aber wir sind mutig vorangestürmt, wie das immer so ist. Moin, Jungs und Mädels, wie geht's euch?
Moin. Moin.
Hallo.
Stellt euch doch mal einmal kurz vor, damit die Leute wissen, wen wir hier so alles vom Mikro haben.
Na klar, der Neue fängt an.
Wow. Ja, hi, ich bin der Lars. Bin jetzt als Schlagzeuger dabei.
So. Moin, ich bin Cindy, ich bin Melodie-Gitarristin.
Danny, Gitarrist und Sänger der Band.
Und die Vava, ich bin Bassistin und für Texte und sowas zuständig.
Wunderbar. Perfekt.
Schön, dass ihr hier seid.
Ja, nochmal zum Namen zurück, ganz kurz. Du hast ein Ö zu viel reingebaut. Das ist dann aber der typische Fehler, das Tjodrorir wird dann, sagen viele, aber es ist eigentlich ein Tjodrorir.
Tjodrorir.
Genau.
Okay.
Da könnten wir ja auch eigentlich die erste obligatorische Standardfrage schon am Anfang aus dem Weg räumen. Was habt ihr euch denn bei dem Namen gedacht? Keine Angst, wir haben auch noch originellere Fragen am Start, aber tatsächlich gab es dazu relativ wenig im Internet zu finden, deswegen dachte ich mir, da kann man mal ansetzen.
Ja, wir haben uns anfangs haben wir uns eigentlich gedacht, von wegen, wie können wir das Podcast dann möglichst schwer machen?
Mission accomplished.
Nein, das ist ein Zwergenname aus der Edda. Das ist ein Teil aus der Edda, gibt es dann der Zwerg Tjodrorir, der singt sozusagen die Sonne morgens empor. Und wir sagten, das ist halt ja musikalisch und bei uns geht es ja auch textlich, kommt ja später bestimmt auch noch, geht es ja viel über die Zwerge und da passt halt dieser Name Tjodrorir eben ja, sehr gut dazu.
Das ist dann sehr interessant, weil ich habe probiert, das auch mal so ein bisschen zu googeln und auf Zwerg aus der nordischen Mythologie bin ich halt auch gekommen, aber habe mich dann sehr gefragt, warum denn gerade dieser?
Also es gab mehrere Zwerge zur Auswahl. Welche genau kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Jedenfalls hatten wir eine Liste. Und Tjodrorir war einer der Zwerge, die erstens noch nicht verwurstet wurden von irgendjemandem. Das ist bei uns von Anfang an ganz wichtig, dass wenn man jetzt Tjodrorir googelt, dass das dann auch, ja, wir dann eben rauskommen und nicht dann, keine Ahnung, eine Band aus Schweden, Filmemacher aus Polen und keine Ahnung was noch. Das war uns halt wichtig und ja, und ansonsten ist halt Tjodrorir, der kommt auch in der Edda, wird jetzt auch nicht irgendwie übermäßig viel erwähnt. Es gibt nur eigentlich einen einzigen Satz, wo er vorkommt. Mhm. Ja, dadurch passt das halt irgendwie alle unsere kritischen Argumente oder kritischen Anfragen, die wir an diesem, ja, an unserem Bandnamen hatten, die sind damit dann sozusagen erfüllt gewesen.
Habt es euch natürlich dadurch so ein bisschen schwer gemacht, weil ich meine, wenn man so typischerweise auf so einem Festival vor der Bühne steht und fragt, wer spielt denn da gerade, dann ist das so ein Name, der sich nicht unheimlich einprägt und gleich weitergegeben wird und wo die Leute gleich wissen, wonach sie googeln müssen oder auf Spotify suchen müssen, ne?
Ja, damit kommen wir jetzt zum nächsten, zu unserem Schriftzug. Den haben wir dann nämlich so gehalten, wie es eigentlich unüblich ist, dass man ihn lesen kann.
Ja.
Wenn wir schon einen Namen haben, den man schwer aussprechen kann, dann sollte man zumindest das Logo lesen können.
Aber man muss euch Props aussprechen für die Namenswahl, sich was auszusuchen, was relativ wenig besetzt war, weil es gab mal aus Göttingen, dem wir ja beide verbunden sind, da gab es mal ein Metal-Festival und auftreten sollte auch eine Band namens Ymir. Wir haben sie alle gegoogelt und sind zu dem Schluss gekommen, boah, das ist richtig geiler Pagan-Metal aus Großbritannien. Dann war das aber irgendwie so eine Death-Black-Kapelle aus Nordstemmen, die sich diesen Namen auch gekrallt hatte, die auch ganz gut performt haben, aber nicht so geil wie Ymir in den Sachen, die wir auf YouTube gefunden haben. Also von daher seid ihr da, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg.
Ja, das war von Anfang an halt unser Anspruch, dass man, wenn man uns jetzt googelt, dass es dann auch wirklich dann, dass wir das dann sind und nicht jetzt, keine Ahnung, wie du schon sagst, jetzt eine Band aus England, die dann auch schon auf einen ähnlichen Namen kam oder ja, andere Schreibweise oder wie auch immer.
Mhm. Mit dem Heavy-Metal-Umlaut da drum habt ihr es euch natürlich noch mal schwerer gemacht, weil der ist dann im englischsprachigen Raum und bei URLs und so weiter natürlich auch immer schwer zu finden. Ja. Aber ihr seid eindeutig. Ja, warum denn überhaupt die Zwerge? Also ich glaube, Zwerge spielen bei euch eine größere Rolle, ne? Also nicht nur im Namen, sondern auch gerne mal in den Songs. Habt ihr eine besondere Verbundenheit zu denen?
Ich denke mal, da kann unsere Texter und Wava mehr dazu sagen.
Zwerge haben ja den Vorteil, wie Danny schon sagt, sie sind natürlich noch nicht so verwurstet worden. Und man hat natürlich auch ein bisschen Spielraum für sich selber. Sagt man, wenn man jetzt irgendwie eine Idee hat, kann man den Zwerg natürlich auch frei verfügen, zum Beispiel bei Kampf der Kämpfe. Mhm. Der hat keinen Bezug der Song auf irgendwas. Da hat man dann die Möglichkeit, halt frei zu was interpretieren. Und manchmal findet man einfach nur ein Schlagwort. Oder es gibt auch noch einen Song, der nicht veröffentlicht wurde. Da geht es um Waldgeister. Da kann man dann auch wunderbar noch einen Zwerg einfügen. Da hat man einfach die kreative Freiheit. Dass man halt sowohl die Adder vertexten kann, sowohl halt auch was Freies machen kann.
Für einen Zwerg ist immer noch Platz.
Genau, so ist es.
Also kann man festhalten, ihr wollt nach Windrose die nächste Zwergenband im Metal sein?
Nein, nicht.
Wie steht ihr denn zu dem Begriff Dwarven Metal, der ja in letzter Zeit ab und zu mal durch die Presse gegangen ist? Würdet ihr euch da einordnen?
Dwarven Metal, also den Hashtag Dwarven Metal hatten wir auch schon verwendet. Sind dann aber erst durch diesen Hashtag drauf gekommen, dass es noch andere Bands gab. Oder es sind uns bisher eigentlich nur zwei aufgefallen, die das sozusagen auch verwenden. Das ist unter anderem Windrose, wie ihr schon gesagt habt. Mhm. Und die andere Band weiß ich jetzt gar nicht mehr, welche das war. Das hatten ja auch so Dwarven Metal sozusagen mit als Hashtag benutzt. Und ja, jetzt bin ich ganz raus, was ich das wollte.
Ihr wollt nicht auf den Dwarven Metal-Zug aufspringen.
Ah, ja, genau. Also auf den Dwarven Metal-Zug. Wir wussten gar nicht, dass es einen Zug gibt. Und ja, uns gibt es jetzt auch schon seit 5 Jahren und Windrose ist jetzt auch erst in den letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahren größer geworden. Jetzt auch gerade durch dieses, wie heißt das Lied da, Digi Digi Hull oder so. Dadurch sind die ja erst groß geworden und bekannt geworden, haben diesen Begriff ja für sich geprägt, wo wir aber schon lange dieses Thema für uns sozusagen entschlossen haben, dass wir in diese Richtung gehen wollen.
Die haben dann nur mal kurz so ein Smash-Hit dazwischendurch gelandet, der die ganze Aufmerksamkeit in der Richtung auf sich gezogen hat. Genau. Ja. Aber so in Digi-Digi-Hole-Gefilden, da seht ihr euch textlich jetzt nicht, wenn ich euch richtig verstehe.
Nein,
gar nicht.
Wo wir denn schon beim Thema sind, seid ihr dann auch thematisch sozusagen in der nordischen Mythologie nur verortet oder ist so ein Markus Heitz mit seinen Romanen auch Fair Game für euch?
Schwierig zu sagen. Ich habe die Bücher nie gelesen, da bin ich raus.
Ich bin mir nicht sicher, ob man sie empfehlen kann oder nicht, aber ist auf jeden Fall, würde sehr vielen Metallern da draußen, glaube ich, eine Freude machen.
Also wir sind doch schon eher in der nordischen Mythologie oder halt alles, was da in die Richtung geht. Zum Beispiel, wie man es schon sagte, Kampf der Kämpfer hat jetzt keinen direkten Bezug, geht aber ganz von der ganzen Thematik auch in diese nordische Mythologie, in die Pagangschiene. Unser Titeltrack vom ersten Album, also von unserem Album Solstitium, hat auch sozusagen keinen Edda-Hintergrund, also keinen wirklichen historischen Hintergrund, geht aber halt auch in diese Schiene dann rein, was eben alles in dieser nordischen Mythologie zusammenhängt. Aber jetzt halt, wir wollen jetzt nicht über Herr der Ringe-Zwerge singen oder halt über, wie schon gesagt, Bücher-Zwerge oder über andere Zwerge, die jetzt irgendwo Schneewittchen hinterherlaufen oder irgendwas anderes.
Kein Schneewittchen-Metal.
Kein Schneewittchen-Metal, nein.
Obwohl das hätte ja auch was. Das, was Varg für Rotkäppchen gemacht haben, das könntet ihr dann sozusagen für Schneewittchen machen. Aber
ich glaube, das überlassen wir ja Windrose und
Rammstein mit Sonne hatten das ja auch schon.
Stimmt, genau.
Genau. Ja, ich meine, wenn man sich ganz eng an die Edda oder überhaupt an die überlieferte nordische Mythologie halten will, dann begibt man sich ja auch leicht in Gefilde, die schon sehr abgegrast sind. Also jetzt nicht nur die Namen, sondern auch die Thematiken. Da wärt ihr ja jetzt auch nicht die erste Band. Wo zieht ihr denn so generell eure Inspirationen her? Also worauf basieren eure Texte oder was wollt ihr damit abdecken?
Also wie gesagt, das Hauptwerk ist halt die Edda. Dann habe ich diverse andere Nachschlagewerke, mystische Sagen werden mit reingenommen. Auch schleswig-holsteinische Sagen habe ich auch schon mit eingebaut. Oder halt, wie gesagt, wenn man jetzt ein Schlagwort findet, dann kann man das halt auch noch wunderbar irgendwie mit reinnehmen. Manchmal hat man auch schon einen Satz, wo man sagt, von wegen, es gibt ja zum Beispiel oben die Sage mit den Geistererscheinungen. Ja, wie umschreibt man das am besten? Die haben wir zum Beispiel auch genommen, um den Song Drauge fertigzustellen. Mhm. Die haben wir auch nochmal mit eingebaut und dann nochmal auf uns passend sozusagen zurechtgerückt.
Drauge sind, glaube ich, die Zombies aus der nordischen Mythologie, ne?
Genau, beziehungsweise hier oben in Schleswig-Holstein haben wir auch die Sage mit dieser Erscheinung, die dann halt am Kirchturm erscheint. Aber so genau habe ich das jetzt auch nicht mehr im Hinterkopf.
Okay.
Ja, Vanessa recherchiert halt immer vorher viel zu den Texten immer links und rechts und letztendlich kommt dann ein Text dann dabei raus, der jetzt auch gar nicht mehr diesen Hintergrund haben muss. Wir sind jetzt hier irgendwie wir wollen jetzt keine Geschichtsdoktorarbeit schreiben, sondern wir wollen halt Texte schreiben am Ende, die dann irgendwie auf unsere Musik passt. Und da wird dann halt dazu gedichtet, weggelassen, wie auch immer. Und dann kommt am Ende halt ein Text von uns raus.
Aber wenn man jetzt so den Songwriting-Prozess beschreibt, wie läuft das dann? Ihr drei knüppelt dann Text zusammen und gibt den dann Wawa und die schlägt dann in ihren geheiligten Werken nach und guckt nach dem besten Text oder wie?
Nee, eigentlich hat Vanessa, die hat jetzt bestimmt schon wieder 6, 7 Texte vorgeschrieben für die nächsten Lieder und Jahre und so weiter. Also wie gesagt, Vava hat dann die Texte schon geschrieben. Und ich bin halt eher so fürs Musikalische dann zuständig. Ich singe die Texte letztendlich auch und dann kürze ich dann mit ihr zusammen zum Beispiel Texte zusammen oder sage von wegen, okay, da bräuchten wir jetzt noch einen Vers oder in den Vers bräuchten wir jetzt noch irgendwie ein paar Silben dazu und so weiter. Und dann gucken wir halt zusammen, dass wir diesen Text dann irgendwie auch auf die Musik drücken und dann gucken von wegen, dass es singbar ist auf die Gitarre und dass es dann eben auch zur Musik passt.
Dann kommt bei euch tatsächlich der Text oft vor der Musik?
Also eigentlich fast nur. Beziehungsweise manchmal ist es auch so, dass ich dann sozusagen einen Riff schreibe oder schon mehrere Riffs, so eine Liedidee schreibe und dann halt eben irgendwann ist das Textzusammenhang und gucke, okay, was wird jetzt dazu passen oder vielleicht hat sie eine Idee auf den Texten, wird jetzt zum Beispiel war Kampf der Kämpfe, da hatten wir dann gesagt von mir, okay, da wollen wir jetzt dann irgendwie so mit diesem Tom-Intro und so ein bisschen was Treibendes haben und da haben wir halt eben dann geguckt von mir, okay, irgendwann dann ein Lied geschrieben und dann gesagt von mir, okay, das würde jetzt passen auf Kampf der Kämpfe. Und dann war da eben auch der Text vor der Musik da, aber es ist halt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Lieder zu den Texten schreiben, sondern es sind sozusagen zwei Prozesse nebeneinander, die dann am Ende gucken wir, wo sind die Schnittmengen, wo passt es und dann kommt halt eben der Text auf die Musik.
Wo würdet ihr euch denn musikalisch selbst einordnen, wenn wir jetzt mal die Klischees wie Dwarven Metal weglassen?
Also Pagan Metal mit der Richtung Black Metal.
Also ganz klassisch, ohne allerlei Filifanz.
Das stimmt, so habe ich euch auch wahrgenommen. Seht ihr euch denn eher der Pagan Metal Szene nah oder der Black Metal Szene? Also wo ordnet ihr euch da ein?
Also von der Thematik ist es ja Pagan Metal und von der Musik ist es Black Metal, also ganz klar würde ich schon. Also wir gehen jetzt auch immer mehr in die Richtung. Wir hatten anfangs zum Beispiel, dass die Drauge ist doch auch eher mehr melodiös, ein bisschen ruhiger und so weiter. Wo wir aber auch sagen, von wegen, okay, da haben wir uns jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter von weg entwickelt, mittlerweile auch mit dem Songwriting-Prozess, dass wir jetzt doch musikalisch doch schon eher in die Richtung Black Metal gehen mit den, Pagan-Metal-Texten halt.
Ja, aber es verschwimmt ja auch beides. Dadurch, dass Pagan-Metal jetzt aus dem Black-Metal kommt, finde ich, hat man da ja auch sozusagen die Varietät, beides bisschen mehr oder weniger zu machen.
Wobei man im Pagan ja durchaus auch Bands drin hat, die dann die Folk-Elemente sehr groß halten oder wie gesagt auch eher die ruhigeren Songs haben. Das ist nicht so euer Ding. Also wir können bei euch keine Drehleier oder sowas auf dem nächsten Album erwarten.
Nee, wird man bei uns nie finden. Keine Drehleier, kein Keyboard, keine Querflöte oder Sonstiges.
Wo liegen denn musikalisch so eure Inspirationen? Was wären denn so Bands, wo ihr sagen würdet, die waren wichtig für unseren Stil oder von denen nehmen wir uns gerne mal Anleihen mit rein?
Also ganz am Anfang waren es auf alle Fälle dann so auch gerade die deutschen Pagan-Metal-Bands wie Trudvangar, Gernotshagen zum Beispiel. Was haben wir noch?
Heidevolk
jetzt aus den Niederlanden. Dann aber auch eben Black-Metal-Bands, gerade klassische norwegische Black-Metal-Bands in die Richtung, die wir dann eben musikalisch dann eher in die Richtung genommen haben. Aber das ist dann so die Anfangsinspiration. Aber mittlerweile gucken wir gar nicht so, was machen die anderen oder wo geht jetzt gerade der Trend hin, sondern wir versuchen irgendwie so unsere eigene Schiene zu finden so ein bisschen.
wenn da die Vorstellung durch ist, dann können wir ja mal auf das eingehen, wo eure eigene Schiene euch zuletzt hingebracht hat. Denn ihr habt jetzt am Sonntag, also während wir aufzeichnen, wir zeichnen am 4.10. auf, am 3.10. kam euer erstes Musikvideo raus, Skogamore. Das ist ein ziemliches Brett, also akustisch wie auch visuell sozusagen. Wie, ganz doof gefragt, wie fühlt es sich an, sozusagen das erste Musikvideo auf YouTube zu haben? Ein Schritt näher an der Profikarriere oder wie kann man das zusammenfassen?
Für uns war das auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit, weswegen das schön ist zu sehen, dass wir jetzt innerhalb von 24 Stunden schon die Klicks von anderen Videos insgesamt von uns geknackt haben. Es war insgesamt auch ein tolles Feedback, auch von befreundeten Musikern, von Musikern von anderen Pagan-Größen aus Deutschland, so Jörmungan, Trud van Gaar zum Beispiel, um da nur ein paar Namen zu nennen. Dementsprechend ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Es war auch ein ganzes Stück Arbeit. Dementsprechend letztendlich für uns hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt. Und man muss natürlich jetzt gucken, man darf auf keinen Fall irgendwelche Höhenflüge deswegen jetzt erwarten oder sonst irgendwas. Da geht es jetzt einfach ganz normal weiter.
Deswegen haben die Jobs noch nicht gekündigt. Jetzt meine
lasst ihr uns dann aber zuerst wissen, wenn es soweit ist. You heard it first on Übermetal und so. Ja, du hast gerade die Menge Arbeit angesprochen, die da reingeflossen ist. Ich muss sagen, ich habe noch nie bei sowas mitgemacht, kann mir das gar nicht vorstellen. Wie lange habt ihr denn für ein Musikvideo letzten Endes gebraucht? Wie viele Drehtage sind da reingeflossen?
3 Tage hatten wir.
Also 2? 3D-Drehtage, genau.
Ja, genau, 3D-Drehtage quasi. Ich glaube, am ersten Tag haben wir so quasi die Szene am Feuer, beziehungsweise die Verfolgung gedreht.
Und 2 Drehtage.
2 Drehtage, stimmt.
2 Drehtage. Ich habe gerade überlegt, was haben wir am dritten gemacht.
die ganzen Verfolgungsszenen quasi. Und am zweiten Tag haben wir an der Kurbahn Bad Bramstedt auf dem Moorgelände da quasi durften wir glücklicherweise da unser Musikpart dann drehen, wo wir auch dann eigentlich den ganzen Tag mit beschäftigt waren, ja.
Deswegen, und das ist ja nur die Dreharbeit und danach geht es dann ja sozusagen am heimischen Rechner, Gardinen runter, Licht aus und dann erstmal reinfuchsen, weil das war für uns jetzt auch sozusagen das erste Musikvideo, was wir auch gemacht haben. Mit Kameratechnik, Schnitt und sowas kennen wir uns ja ein bisschen aus, ein bisschen belesen. Aber so weit ist jetzt das erste Mal, dass man wirklich irgendwie was groß veröffentlicht, was jetzt auch in die professionellere Schiene dann irgendwie gehen soll und nicht einfach nur irgendwie ein Heimvideo für Freunde ist oder sowas. Und von daher war dann auch eben, ja, der Anspruch ist dann recht großer gewesen, dass man dann eben sagt von wegen, okay, jetzt haben wir dann so viel Arbeit auch mit den Drehtagen und mit den ganzen, ja, Anschaffungen und sowas haben wir dann auf uns genommen. Dann will man das jetzt auch im Schnitt dann irgendwie nicht versauen und hat dann halt eben da auch sich dann Mühe gegeben und dann waren dann sozusagen das Video. Die Musik hatten wir ungefähr ein halbes Jahr vorher schon aufgenommen. Das ging ja Anfang des Jahres ungefähr los, dass man dann eben ja Schlagzeug, Gitarre und all sowas dann aufgenommen hat, dann halt abgemischt und dann hat sich das so über den Sommer gezogen mit der Planung vom Video. Da war das Lied dann aber schon längst fertig.
Habt ihr euch denn an irgendeiner Stelle professionelle Hilfe dafür geholt oder ist das jetzt wirklich relativ stark in Eigenarbeit entstanden? Weil das Endprodukt sieht ja schon sehr ordentlich aus. So. Also kriegt man das selbst hin oder brauchtet ihr da Unterstützung?
Nee, ist komplett selbst gemacht.
Okay.
Ja, dadurch, dass Lars und ich ja auch beide privat fotografieren und für uns mit Videografie und sowas dann ja ein bisschen auskennen und auch ein bisschen da gucken von wegen, dass man halt privat schon mehrere Sachen gemacht hat, hat man halt auch das Equipment dafür da, das zu machen. Ein bisschen was brauchten wir noch, das haben wir uns dann halt geholt, was man aber auch später wieder weiterverwenden kann. Genau mit den Aufnahmen von Songs selbst. Unser erstes Studioalbum habe ich auch selber produziert, von daher war mir das auch nichts Neues. Und jetzt halt nur mit den Schnitt und sowas, aber da gibt es ja auch diverse Medien, dass man sich da halt eben reinlesen konnte jetzt und auch mit den Color Grading und all so eine Geschichten, dass man da eben sich, ja, learning by doing und letztendlich ist man ganz stolz, dass das Produkt auch dann so gut ankommt und ja, es dann so gefunzt hat, wie man sich das vorgestellt hat.
Und irgendwelche Tipps für eventuelle Bands in unserer Zuhörerschaft, was man beim Videodreh auf jeden Fall beachten muss?
Eine lautere Bluetooth-Box.
Das ist auch ein bisschen Manko. Ich habe beim Musikpart habe ich quasi von der Musik, die aus der Box kam, so gar nichts gehört, weil einfach selbst das abgeklebte Schlagzeug komplett abgeklebt, war trotzdem immer noch lauter als die Box, die wir hatten. War dann halt ein bisschen schwer zu koordinieren, dass man dann das Richtige spielt und auf dem Takt ist quasi. Also alle auf dem gleichen Takt sind, aber es hat im Endeffekt dann funktioniert, ja.
Den Rest muss dann der Schnitt regeln, sozusagen.
Ja, war dann genau. Mein Part, dann die Parts, die drauf sind. Beziehungsweise haben wir auch sehr viele schnelle Schnitte und teilweise dann eben auch Parts aus anderen Parts genommen, wo dann eben das spielerisch einfach dazu passt, zu dem, was gerade im Musikvideo zu sehen sein soll.
Ja, we fix it in post, wie der Engländer sagt.
Ja, genau.
Was zum Song und zum Stil natürlich aber auch sehr gut passt. Was mir aufgefallen ist beim Video, man sieht fast überhaupt nicht eure Gesichter. Ist das Absicht gewesen, oder?
Ja, wir haben, dadurch, dass wir jetzt auch nicht besonders schön sind, nein, Quatsch. Nee, es war eigentlich schon Stilmittel. Also die Aufnahmen, kann man ja sagen, hat Lukas gemacht. Der hat auch schon Fotos für uns gemacht und sowas. Und den haben wir halt dann eben nochmal kurz erklärt, wie man jetzt nicht nur Fotos macht, sondern auch Videos. Dann haben wir halt ein Gimbal, ist ein Begriff. Das ist halt diese Handheld-Stabilisator. Da halt dann eben die Kamera raufgeschnallt und ihnen dann halt gesagt, er soll bloß keine Totalen machen, sondern immer nur sozusagen mit jedem Schnitt. Wir haben sozusagen diesen Musikteil haben wir bestimmt irgendwie 5, 6, 7 Mal hintereinander einfach durchlaufen lassen. Und jedes Mal sollte er dann irgendwas anderes halt eben im recht weiten Zoom filmen. Und dann am Ende haben wir nochmal, habe ich dann nochmal von den drei die Einzelaufnahmen gemacht. Dann wurde von mir nochmal eine Einzelaufnahme gemacht, wie ich dann halt eben da im Schlamm singe, dass das dann eben sehr viel eingebaut wurde. Und letztendlich haben wir uns dann auch soweit gar nicht mal bewusst dagegen entschieden, so viel Gesichter einzublenden, beziehungsweise wenn Gesichter, ist ja auch meist eher die Haare im Gesicht und beziehungsweise bei mir, wenn ich dann singe, halt Schlamm im Gesicht, aber es passte halt zum Song, zum Stilmittel, aber es war keine bewusste Entscheidung.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, worum es, was es da zu sehen gibt, Verfolgung, Schlamm im Gesicht und jede Menge Instrumentengefrickel. Nur mal für alle, die das Video jetzt noch nicht gesehen haben, aber reingeschaltet haben sozusagen. Normalerweise ist es ja immer so, man sitzt irgendwie so vor so einem Video und versucht die Geschichte, gerade im Black-Bereich, wo man vielleicht nicht jedes Wort versteht, was gesungen wird, und versucht die Geschichte so ein bisschen nachzuvollziehen, die da erzählt wird. Und jetzt haben wir den absoluten Luxus, dass die entsprechenden Verfasser hier bei uns sitzen. Deswegen wollte ich mal ganz plakativ fragen, könnt ihr uns mal erzählen, worum geht es denn so ein bisschen bei Skogamore, eurem Musikvideo und dem passenden Song dazu?
Also Skogamore ist natürlich wieder aus der Viking-Ecke. Skogamore bedeutet ja sozusagen in der Mythologie, oder ob es damals überliefert wurde, ist mir jetzt nicht ganz bekannt, heißt ja einfach ausgestoßen. Das heißt, ich habe das irgendwo im Buch nachgelesen, bin dann darauf gestoßen und dachte mir, die Idee ist cool, da kann man was draus machen. Und dadurch, dass wir halt, wie gesagt, in Schleswig-Holstein wohnen, wir haben ja viele Moore. Und dann dachte ich mir, okay, das kann man da wunderbar reinpflanzen. Und dann habe ich mir einfach überlegt, dann kann man diesen Ausgestoßenen sozusagen in dieses Moor setzen, dass er da lebt, von seiner Dorfgemeinschaft aufgestoßen wurde und da dann halt ums Überleben kämpft. Und dementsprechend natürlich auch von der Gemeinschaft verfolgt wird. Und dann sozusagen nach Ablauf der Frist darf er dann wieder an der Gemeinschaft teilnehmen.
Ja, und im Video haben wir das dann eben, wir haben uns natürlich dann vor im Proberaum gesetzt mit einem Kasten Bier daneben und dann sozusagen unser Skript gemacht, von wegen, okay, was wollen wir jetzt in dem Video machen oder wie wollen wir das Video aufbauen? Und da war dann halt von wegen, dass wir dann eben anfangs sozusagen als Band aus dem Schlamm kriechen, wir dann sozusagen auch die Verfolger darstellen, beziehungsweise Lars den Skogamore spielt als ja, der verfolgt wird. Dann hatten wir am Ende sozusagen so ein kleines Skript von wegen, dass wir dann eben sozusagen aus dem Schlamm rauskommen und sie Mäntel anziehen, ihn verfolgen, gleichzeitig aber sozusagen auch diese Instrumentenszene damit eingebaut ist. Und am Ende war es dann eigentlich anfangs mal so geplant von wegen, dass Lars dann sozusagen als Skogamore uns dann an den Instrumenten tötet, ne, uns dann irgendwie dann abschlachtet und so weiter, wo wir uns dann aber einfach entgegen entschieden haben, weil bevor wir da irgendwie was, so eine schlechte Gwinchi-Abschlachtszene irgendwie produzieren, wo wir jetzt was irgendwie so, ja, was einfach dann scheiße aussieht am Ende.
Billigen B-Movie-Splatter.
Ja, genau. Und es würde einfach ohne Budget, ohne Erfahrung, ohne jetzt irgendwie jemanden, der sich damit FX und sowas auskennt, würde es einfach scheiße aussehen, das weiß man. Hm. Und da haben wir dann gesagt von mir, okay, dann bauen wir das jetzt irgendwie anders ein und machen halt nur sozusagen die Verfolgungsszene und die Bandszene sozusagen im Cut nebeneinander und am Ende dann sozusagen, wie er dann am Feuer sitzt mit dem Hund und ja, sein Brot und sein Hort sozusagen und dann in Ruhe dann sozusagen weiterleben kann.
Statt mehrere Dosen Sprühketchup sozusagen. Ne?
Genau, statt einfach mit den Heinz-Ketchup rumzusauen, haben wir uns dann ja, für die ja, einfache, aber letztendlich, ich glaube, für den Zuschauer schönere Szene entschieden.
Aber ordentlich rumgesaut habt ihr in dem Video ja trotzdem dann mit dem Moor und wenn man mal so in eure Gesichter geguckt hat und so weiter. Wie lief denn das bei den Dreharbeiten ab? Ihr müsst da ja ganz schön im Schlamm gespielt haben, so, ne? Also.
Ja, wir waren ja, wie gesagt, wie Lars das schon erzählt hat, auf dem Kurbahngelände in Bad Bramstedt. Mhm. Ja, ist so eine kleine ja, Eisenbahn oder halt ein Moorgelände. Das ist halt alles in privater Hand vom e.V. Und da haben wir halt angefragt und hatten dann auch von denen die volle Unterstützung, dass wir das dort machen können. Und dann haben die hinten halt eine so eine Fläche, das ist halt mitten im Moor, eine Fläche auch so mit trockenem Torf ausgelegt. Und in der Mitte hatten die dann immer einen Eimer stehen, wo die halt schon angemischt hatten, einfach mit Wasser und ja, Torf, wo die den ganzen Leuten dann eben in diese, ja, wie heißt es noch?
Führung.
Ja, die Führung. Jedenfalls hatten die diesen Eimer dann da stehen, wo, wenn sie eine Führung haben, konnten sie den Leuten zeigen, so sieht das hier aus, wenn das dann ne, feucht ist und dann, dass die Kinder mal da reinfassen können. Und wir haben dann halt eben diesen Eimer sozusagen missbraucht, uns das einmal in den Kopf geschüttet, neuen Eimer angemischt, das wieder in den Kopf geschüttet und am Ende dann auch so ein bisschen in dieses, ja, in dieses feuchte Moor reingekrabbelt und dann eben auch damit noch ein bisschen rumgesaut und ja, haben wir auch noch Wochen später aus sämtlichen Körperöffnungen, Fingernägeln, Klamotten rauskratzen müssen, aber
meine Hose ist übrigens immer noch nicht ganz sauber wieder.
Kann ich mir vorstellen, das findet man dann abends auch in der Unterhose. Ne?
Wenn der Durchbruch geschafft ist, dann kannst du die höchstbietend versteigern. Also.
Sehr schön, also dann habt ihr jetzt das erste Video auf YouTube und das scheint ja dann schon mal ein Vorbote für mehr zu sein, weil Skogamoor ist ja nicht auf eurem Erstlingsalbum Solstitium, das ist jetzt schon seit letzten Jahr, glaube ich, vorletzten Jahr, 2019 ist rausgekommen. Ne?
2020
ist rausgekommen.
Anfang 20.
Genau. Aber ist dann Skogamoor jetzt sozusagen schon der Vorbote fürs nächste Album oder wie sind da eure weiteren Pläne?
Ja, jetzt geht's weiter. Also wir haben schon, wie gesagt, Vanessa hat wahrscheinlich schon das nächste Album komplett an Texten vorgeschrieben. So ein paar Liedideen sind auch schon in der Kammer. Jetzt haben wir dann auch Lars soweit eingearbeitet von dem aktuellen Set, alles, was wir drin haben bisher, dass wir das auch dann ja ab nächstes Jahr dann wieder live performen können. Mhm. Wir setzen uns jetzt nicht hin und schreiben bewusst ein Album. Das haben wir mit Solstitium auch nicht gemacht, sondern wir haben dann halt, ja, ist ein laufender Prozess, wo dann halt jetzt Skogamoor sozusagen das erste Lied wäre, was dann wahrscheinlich dann auch auf dem nächsten Album irgendwann drauf sein wird, was jetzt aber noch ja, in den Sternen steht und auch so jetzt noch nichts irgendwie konkret in Planung ist.
Das heißt, es gibt kein Albumkonzept, sondern ihr schreibt Lieder, wie es euch passt und irgendwann wird daraus ein Album sozusagen.
So war bisher unsere Vorgehensweise. Ob sich das ändert, ist jetzt heute.
Ja, die Live-Pause war ja ein bisschen länger. Die hat uns ja alle sehr getroffen oder trifft uns auch immer noch. So ganz zurück zum Normalen sind wir ja immer noch nicht ganz wieder. Aber gibt es denn bei euch schon entfernte Pläne oder irgendwie, wo man euch dann mal wieder sehen kann? Habt ihr da irgendwas schon auf der langen Liste?
Ja, wir werden am 24.02. im Bambi in Hamburg spielen, zusammen mit Bukovina, der rumänischen Pagan Band. Mhm. Dann sind noch zwei weitere dabei. Da wechselt sich aber auch gerade aufgrund von Corona immer mal das Line-up. Dann haben wir noch ein, zwei Anfragen, aber die sind natürlich jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Aber da kommt noch was nach.
Mhm. Deswegen, wir sind jetzt halt auch ja, tierisch froh, dass wir jetzt auch mit Lars dann wieder einen Schlagzeuger an der Seite haben, mit dem wir noch wieder live spielen können. Das letzte Konzert, was wir nämlich gespielt haben, da ist unser alter Schlagzeuger kurz vorher ausgetreten. Das war im Kaiserkeller in Hamburg. Da haben wir gesagt, okay, Kaiserkeller Hamburg, das wollen wir dann spielen, auch ohne Schlagzeuger. Und haben das dann halt eben ja, mit Drumcomputer am Laptop sozusagen gemacht. Es funktionierte auch, es klang nach vorne auch vernünftig, aber es war letztendlich auf der Bühne scheiße einfach. Das war, ja. Es war es war nicht echtes. Es ist halt doch ein Unterschied, wenn man dann zum Computer spielt als zum echten Schlagzeuger. Und es war halt, ja, man hat halt live gespielt, aber man hat irgendwie nicht live gespielt. Von daher haben wir auch gesagt, von wegen, das machen wir auch nie wieder. Und sind deswegen froh, dass wir jetzt auch mit Lars dann einen fähigen Schlagzeuger haben, mit dem wir auch wieder live auftreten können, dass es dann auch wieder weitergehen kann.
Ja, ich glaube, Drumcomputer, das ist bei den meisten Metal-Bands auch so ein bisschen so unter den Ansprüchen dann auch. Ne? Das
auch Equilibrium haben damit zeitlang ganz gute Erfolge einfahren können, tatsächlich.
Ja, und ich wollte auch sagen, gerade für Hamburg hat das auch eine gewisse Tradition, weil Running Wild haben ja auch mal eine ganze Zeit bekanntermaßen mit Drumcomputer gespielt. Also, ja.
Wie gesagt, Hamburger sind das gewohnt.
Jetzt habt ihr aber den Lars an den Drums. Wie seid ihr denn auf den gekommen? Also ich meine, das muss ja auch schon was sein, sich ausgerechnet den in die Band zu holen, oder?
Ja, es war, man sah jetzt vorhin zwischendurch die Huskies rumlaufen. Nun ist es ja, selber auch an der Husky in der Band ist. Man dadurch dann durch Instagram dann eben ja, darauf gekommen ist, von wegen, oh, der hat ja auch einen Hund. Dann ja, wohnt in Hamburg, wie in Bad Bramstedt und dann von wegen kann sich ja vielleicht mal in der Mitte treffen, mal mit den Hunden irgendwie was unternehmen. Und ja, daraufhin von wegen hat man recht schnell gemerkt, von wegen, okay, das passt vom Typ. Dann hat man sich halt ein paar Mal mehr mit den Hunden getroffen, hat dann halt irgendwie erfahren, dass er dann halt, man sieht es in den, ja, in der Webcam jetzt ein bisschen hier ein Schlagzeug im Wohnzimmer stehen hat, darauf halt so ein bisschen hin und her geprügelt hat. Und da haben wir uns halt hingesetzt, von wegen, ob er Bock dazu hat. Und dadurch, dass wir jetzt sowieso in Corona-Pause waren, kann man dann eben auch sich dann wirklich dann im Proberaum einschließen und ihn dann eben dieses Instrument von vorne bis hin einmal ja, reinhämmern. Ja, ja. Deswegen, das war dann
für die ersten noch stilecht das Schlagzeug in den Drummer reingehämmert. Genau. Sehr schöne Formulierung. Genau, ja, der Lars ist ja ein alter Bekannter von uns, muss man mal so für Full Disclosure sagen. Also der ist für Übermetal kein Unbekannter, der gehört nämlich zu unserer Crew, mit dem wir schon diverse Festivals verbracht haben. Man erinnere nur mal an die Übermetal Wolfszeit-Folge zum Beispiel, da war er auch ganz kräftig dran beteiligt und umso begeisterter sind wir davon, dass so mal ein echter Backsteinbengel jetzt auch in der Band untergekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, also würden wir tatsächlich es mal durchziehen, von diesen Festivals Live-Aufnahmen mitzubringen, dann hätte man ihn jetzt wahrscheinlich auch schon mal im Podcast gehört, aber der gute Lars hat einen anderen Weg gefunden, um das zu realisieren, also von daher passt, würde ich sagen.
Das stimmt wohl,
ja. Ja, und wir haben es auch bisher noch nicht bereut, dann ihn in die Band aufzunehmen zu haben. Das ist ja bei uns, haben Schlagzeuger so eine gewisse Tradition, dass sie so einen 2-Jahres-Vertrag bekommen und danach weg sind. Aber ich glaube, mit Lars, den können wir auch gerne mal verlängern.
Also ihr kauft die Schlagzeuger nicht, ihr liest die nur.
Wenn das Schlagzeug dann zu sehr in den entsprechenden Menschen reingehämmert ist, dann können die da wahrscheinlich nicht mehr so viel leisten. Dann gibt es ein eingebautes Datum, wo es zu Ende ist. Ja, aber apropos Vertrag, epische Überleitung. Ihr seid ja dafür, dass ihr, ich sag jetzt mal, noch nicht so lange am Start seid, schon ganz gut angekommen, könnte man sagen. Ihr habt ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon einen Labelvertrag mit Trollzorn abgegriffen. Stimmt das?
Nee, das stimmt nicht.
Ah, okay, gut.
Ja, genau. Die verkaufen halt nur unsere CD, sind auf uns zugekommen. Das, ja, die Musik denen gefällt und die dann auch gerne deren unsere CD, die wir auch ja von vorne bis hin selbst produziert haben und auch ohne Label auf den Markt geschmissen haben, auch gerne verkaufen würden. Und da haben wir denen halt dann eben ein Kontingent zur Verfügung gestellt, was die dann halt eben in ihren Shop anbieten, aber halt ganz normal als ja, Käufer, Verkäufer, aber nicht als Label.
Ja, perfekt. Ja, gut, aber das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wie läuft denn sowas? Kanntet ihr da jemanden, der wen kannte? Oder haben die einfach euch bei YouTube gefunden und gesagt, Mensch, die hätten wir gerne im Sortiment.
Ja, es ist auch, ich denke mal, diversen Festivals geschuldet. Das ist meist dann über Kontakte von Kontakten und dadurch, dass wir jetzt auch dann auf den Dark Troll Festival zum Beispiel eigentlich die letzten Jahre immer da waren und auch Wolfzeit und diverse andere Festivals, wo die halt auch eben vertreten sind mit ihren Bands, mit ihren Booker und so weiter, kam eben eins zu anderen, dass sie uns dann halt eben privat angeschrieben haben und dann, ja, man mit denen auch sozusagen Privatkontakt hat über Facebook, Instagram und so weiter. Und so hat sich das dann halt ergeben, dass die dann eben gesagt haben, hier, ihr habt gesehen, ihr habt die CD rausgebracht und würden wir gerne weiter ja, auch vertreiben.
Aber ist das irgendwas, was ihr, es ist ja heutzutage so eine große Frage, geht man zum Label oder macht man das Ganze DIY? Ist das irgendwas, was ihr anstrebt, einen Vertrag in Zukunft?
Nee, also bisher eigentlich gar nicht. Also wir sind bisher in der Schiene, die wir fahren, sind wir ganz gut gefahren, dass wir eben alles selber gemacht haben, dass wir dann eben auch sozusagen das Kapital jetzt für eine CD-Produktion erstmal aus eigenen Mitteln vorstrecken und dann eben sagen von wegen, okay, dann bluten wir erstmal ein bisschen, aber dafür haben wir es dann eben selber gemacht, haben niemanden an der Backe, der dann irgendwie am Ende Geld von uns sehen möchte und so weiter und wir dann eben komplett selbstständig sind in unseren Handeln und Tun und keiner sagt jetzt, wir müssen jetzt da und da eine Promotour spielen und wir müssen jetzt mit denen und denen spielen und ihr müsst jetzt da eine CD rausbringen und unterschreibt mal bitte dieses T-Shirt für den und den und haben wir alle keinen Bock drauf, sondern wir wollen das eher selber in der Hand haben, was wir machen und für wen wir das machen und das sind halt wir und letztendlich pfuscht uns da niemand rein und wir sind komplett unabhängig von jeder anderen Person außer uns selber.
Well, cool.
Ist ja auch eine interessante Welt heute, wo das möglich ist, ne? Also wo man die Produktion jetzt von Songs über ganze CDs und so weiter gar nicht mehr so großartig aus der Hand geben muss, da hat man ja auch echt dann die Möglichkeit, das so wirklich in voller Kontrolle zu machen, ne?
Ja, na klar, vor 30 Jahren oder so wäre es nicht möglich gewesen, wenn man dann sich dann irgendwie ein Abbey Road Studio reinmieten muss, damit man eine vernünftige Qualität hat, wo man dann irgendwie 5, 6 bis 10.000 Euro in die Hand nehmen muss, um dann irgendwie 2 Lieder zu produzieren. Aber heutzutage, wir haben unseren Proberaum jetzt so weit eingerichtet, auch mit Studio-Equipment so nach und nach halt gekauft, dass wir dann eben auch ja, komplett autark sind von anderen, dass wir dann eben auch uns mitten in der Nacht um 3 einfach mal anrufen können, hier von wegen, oh, ich habe da eine Song-Idee, lass das mal aufnehmen. Kam bisher auch noch nicht vor. Ich würde auch jeden erschlagen, der mich nachts um 3 anruft. Aber von der Sache her, wir hätten die Möglichkeit einfach. Und das ist ja halt gut zu wissen, dass man jederzeit sozusagen reingehen kann und jederzeit ohne irgendwelches Geld jetzt in die Hand nehmen, können wir jederzeit irgendwas aufnehmen und das halt eben selber produzieren, selber vermarkten und so weiter. Und das ist halt, ja, eine ruhige Gewissheit.
Und hilft dann auch der Kreativität freien Lauf zu lassen, wenn man da nicht so unter Druck ist, dass man jetzt was fertig produzieren muss oder noch einen Song braucht oder irgendwie sowas, ne?
Das auf jeden Fall.
Ja. Gut, und du hast ja die Festivals schon angesprochen, also sowas wie Dark Troll, Wolfszeit, Ragnarök, Frostfeuernächte oder sowas, das sind natürlich so die Billings, wo ich mir euch gut vorstellen könnte. Das ist dann wahrscheinlich auch mal so der Plan, da irgendwie mit zwischenzukommen, oder?
Genau, das ist genau die Billings, die wir uns auch vorstellen können, weil das sind eben auch Festivals, die wir privat sowieso besuchen. Hm. Wenn man dann natürlich noch spielen kann, ist natürlich noch geiler und dann nehmen wir es gerne mit.
Also ich würde mich euch da gerne mal anschauen auf so einer Bühne und ich wäre dann der Erste, der das Publikum dazu animiert, Drum-Solo zu rufen. Dann müssen wir auch mal im Podcast festhalten, dass unsere
Hörer... Dann müssen wir da eine Choreografie einstudieren, damit es richtig peinlich für den lieben Lars wird. Für uns wahrscheinlich auch, aber hey. Mitgefangen, mitgehangen.
Ich denke, das wird aber demnächst möglich sein. Wir haben von einem Festival, was ich jetzt nicht nennen werde, eine Anfrage bekommen, was wir jetzt nicht spielen konnten. Dadurch, dass Lars natürlich noch zu frisch war. Also denke ich, dass es uns vielleicht auf Festival XY auch irgendwann geben wird.
Auch mit Drum-Solo.
Und dann kommt das Drum-Solo, genau. Das wird jetzt fest ins Set eingebaut.
Du weißt ja wahrscheinlich, wenn die beiden da sind, dann kannst du dir vorher auf ein Drum-Solo überlegen.
Ja, Drumcomputer, wie war das vorhin?
Hey, so haben wir nicht gewettet.
Sonst kannst du das Intro von TNT oder so als Drum-Solo nehmen.
Die Länge tobt.
Genau. Sehen wir euch dann auch ähnlich wie im Video mit entsprechendem Pagan Paint und Schlamm oder habt ihr euch schon überlegt, wie ihr so eure Bühnenshow gestalten wollt oder kommt ihr da ganz Garage-Band-mäßig einfach so auf die Bühne oder habt ihr da irgendwelche Ideen?
Also wir haben schon unser Bühnenkonzept, was wir bisher auch von Anfang bis Ende immer so gemacht haben, wo aber jetzt kein Schlamm im Spiel ist, weil ich denke mal gerade, wenn wir auf ein 3-Tages-Test will am ersten Tag dann uns mit Schlamm beschmieren, haben wir selber keinen Bock darauf. Und da ein bisschen schwarze Farbe ist dann mit dem Spiel und halt ja diverse Deko, aber so jetzt erstmal, es ist schon ein Konzept, aber es ist auch nicht übertrieben, sagen wir mal.
Okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir einen sehr guten Überblick über eure Band bekommen.
Eine Frage findet sich in meinem Pad noch, aber eine kleine Zusatzfrage. Wenn man sich euer euren YouTube-Kanal anguckt, dann finden sich da sehr viele sehr unterhaltsame Videos von euren sozusagen Behind-the-Scenes-Videos von euren Festivalauftritten und ähnliches. Wird es was für das kommende Video auch geben? Diesmal in besserer Qualität vielleicht.
Ja, dann bist du jetzt der Erste, der es außerhalb der Band hört, aber ja, sowas wird es dann auch geben.
You heard it first on Übermet.
Ja, genau. Und die 2, 3 Zuhörer. Und aber auf jeden Fall. Ja, wir haben sowas auch weiterhin vor, auch wenn wir dann wieder Konzerte spielen, dass dann uns die Kamera auch weiterhin dann begleiten wird und wir dann halt so eine, ja, so eine Behind-the-Scenes dann eben schneiden, die auch total true und ernst Black Metal-mäßig dann auch gemacht sind, wie man das sieht. Und da wollen wir auch gerne beibleiben.
Das ist letztendlich auch so das, wie wir selber miteinander umgehen und wie so unser Humor gegenseitig aufgebaut ist, sage ich mal, dass man sich halt auch über solche Sachen einfach beäumeln kann, ob das jetzt ist, dass irgendwer was Dummes im Auto gesagt hat und man das 20 Mal wiederholt im Video oder ob man eben sich auf bestimmte Sachen immer wieder einfährt und die dann in jedem Video auch findet, so Eiscreme-mäßig zum Beispiel.
Oder da hast du Berge, da hast du Wasser.
Genau.
Da
hast du
Berge und das ist Wasser.
Einkaufszentrum. Genau, und das ist halt auch so einfach unser Humor aufgegriffen. Und gerade weil es ja auch, also inzwischen nicht mehr so doll, aber in der Szene teilweise so das Problem gibt, sag ich mal, dass sehr schnell Leute, die nicht true sind, in den Augen bestimmter quasi nicht mehr dazugehören können, so nach dem Motto. Haben wir gleich gesagt, okay, das sind aber nicht wir. So, wenn Leute uns privat auf dem Festival treffen, dann können sie auch gleich sehen, dass wir eben auch nur Menschen mit 2 Beinen und einem Loch im Arsch sind. Dementsprechend da gerne auch einfach anschnacken.
Auch wenn ihr musikalisch Black Metal spielt, darf man euch auf ein Bier einladen. Ja.
Genau.
Oder auch 2.
Oder auch 2. Oder eine Flasche Rum.
Ja. Merke schon, der nächste Plan reift fürs nächste Festival. Cool. Dann,
denke ich, haben wir einen guten Blick über Theodorir, ich hoffe, jetzt habe ich es besser ausgesprochen, bekommen. Und auf jeden Fall eine Band, die auscheckenswert ist. Wir werden euch auf jeden Fall auch mal auf unserer Playlist auf Spotify verewigen, damit der eine oder die andere von unserer Hörerschaft mal reinhören kann. Und schaut euch auf jeden Fall mal das neue Video auf YouTube an, das auf jeden Fall sehenswert ist und sehr schön geschauspielert.
Ja, ab morgen dann auch auf Spotify.
Genau, ab morgen ist der Song dann auch auf, also ab 5.10. Ja, ich weiß,
ja. Ja. Okay, das
ja, genau. Nach dem Video, genau. Also ab Dienstag, 5.10. ist es auch auf Spotify, iTunes, dieser.
Und überall, wo es Musik gibt.
Überall, wo es Musik gibt. Auf dem Fisherman's Price Recorder und so weiter.
Nice. Genau. Nice.
Also beim Release dieser Folge könnt ihr es sofort auf Spotify suchen, dann ist es schon draußen.
Auf jeden Fall.
Ja. Zukunftsübermetal strikes again. Ja, und dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit für eine Kategorie, die man nicht groß erklären muss, wo unsere heutigen Gäste auch gerne was loswerden dürfen. Denn am Ende von jeder Übermetal-Episode, da geben wir unseren Hörern ein paar Musiktipps mit auf den Weg. Also, falls ihr da irgendwas habt, abgesehen von eurem neuen Video, was ihr definitiv, glaube ich, auch nochmal erwähnen müsst, dann könnt ihr das gerne bringen. Aber erstmal würde ich das Wort dem lieben Doc überlassen, der da immer etwas mehr auf der Liste hat.
Oh, ich habe einiges auf der Liste. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich alles so reinbringe. Aber ein Album zum Beispiel, was ich gar nicht so erwartet hätte, was mich in letzter Zeit ziemlich gekickt hat, ist mehr so in der traditionellen Metal- und in der Power-Metal-Richtung angelegt, ist das neue Brainstorm-Album Wall of Skulls. Ist auch so eine klassische deutsche traditionelle Metal-Band, die es schon ewig gibt. Und die haben also immer so ein, also die haben einfach sehr schöne Songstrukturen, haben immer so eine leicht melancholische Ader mit drin, aber irgendwie kriegen die mich mit ihren Songideen immer sehr. Die haben schon mit so ein paar Songs wie Escape the Silence oder Glory Disappears ein paar sehr schöne Singles vorgelegt, aber das Album ist einfach von vorne bis hinten, vom Opener Where Ravens Fly bis am Ende Eye the Deceiver, wunderbar von vorne bis hinten hörbar. Und irgendwie hat das in letzter Zeit meine Stimmung also sehr geil getroffen. Das ist also eins der Alben, die ich in letzter Zeit mehr gehört habe.
Ja, ich mache dann einfach mal weiter. Ich habe einen kleinen, ja sozusagen Retro-Song-Tipp. Denn vielleicht liegt es daran, dass es zurzeit keine vernünftigen Konzerte mit diesen ganzen Special-Genres wie True Scottish Pirate Metal gibt, die wir alle so gerne hören, dass ich mich hingezogen fühle zu klassischem Heavy Metal. Und da ist mir eine Band über den Weg gelaufen, nämlich Iron Fire, die ich hier sehr empfehlen kann. Ja, die einfach alles mitbringen, was Leute, die das hören, was wir hören, gerne hören, nämlich jede Menge True Heavy Metal. Und als Anspieltipp habe ich hier den Song Kill for Metal für euch rausgesucht. Das war ganz viel Metal in einem Satz, aber genauso sind Iron Fire halt auch. Also hört euch das mal an.
Gibt es denn bei euch irgendwas, was ihr in letzter Zeit gehört habt, wo ihr sagen würdet, das hat euch so richtig begeistert oder von mir aus auch in den letzten Monaten oder so? Was waren so die Sachen, die euch am ehesten über den Weg gelaufen sind?
Ja, da kann man vielleicht gar nicht so unpassend das Album Skogamores von Obscurity erwähnen, wo wir den Namen erst gelesen haben, nachdem wir unser Lied Skogamore aufgenommen haben. Wir haben dann irgendwann die Veröffentlichung von Obscurity Skogamores, das auf alle Fälle ja sehr gut geworden ist und wir auch gleich die Schallplatte von geholt haben, die dann auch zu Hause hoch und runter läuft. Aber das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, so von meiner Seite aus.
Ja, das ist in der Tat eine gute Veröffentlichung, die sich alle Übermetal-Fans auch mal ein bisschen genauer anhören können. Wink, wink, nudge, nudge.
Obscurity sind ja auch schon des Öfteren mal erwähnt worden hier im Podcast und das durchaus zu Recht. Ja. Ich würde sagen, weil ich eine ziemlich lange Liste habe, weil wir waren ja in letzter Zeit nicht so aktiv, haben eine längere Sommerpause gemacht, haben auch beide beruflich so viel Veränderung gehabt, dass Übermetal jetzt ein bisschen rarer geworden ist, aber Musik habe ich trotzdem weiter gehört. Bevor ich jetzt hier eine lange Liste einfach runterlese, wo auch keiner was von hat, würde ich sagen, da mache ich demnächst mal eine ausführlichere Instagram-Story oder sowas, wo ich unseren treuen Hörerinnen und Hörern dann mal so ein paar Tipps auch gleich mit angespielten Soundbits mit auf den Weg geben kann.
Okay, oder so. Oder wir machen es so, das geht natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, die Lage des Übermetals ist wie immer abschließend erörtert. Und es verabschieden, vielen Dank an unsere Gäste von Sie sagen ihren Namen auf 3, 1, 2, 3.
Theodrige.
Genau. die sich hier zur Verfügung gestellt haben und Rede und Antwort gestanden sind. Vielen Dank. Hört euch auf jeden Fall alle den Song Skogamore mit dem passenden, etwas schmutzigen, aber doch sehr sehenswerten Video an. Und ja, dann würde ich sagen, war's das wieder. Nicht wahr, Doc?
Haut rein, Leute.
Bam, that's a wrap.